Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ganz herzlich willkommen einmal mehr, ihr Lieben, auf meinem Podcast Popcorn Culture. Wir haben wieder einen wunderbaren Gast in der Runde. Letztes Mal war ich bei ihm zu Hause im Keller und da haben wir schon wunderbare Gespräche aufgenommen. Jetzt sind wir technisch digital verbunden. Herzlich willkommen, Jakob J. Friedrichs.
Ja, hallo, schön wieder dabei zu sein.
Ein Freund aus dem Norden, könnte man sagen, zumindest von der Schweiz aus gesehen. Ich hab dich beim ersten Podcast auf Popcorn Culture ausführlich vorgestellt. Ich sage jetzt mal so viel, du bist Musiker, du bist Buchautor, du bist Künstler, du bist Comedian, du bist ein postevangelikaler Kreativtheologe, ein erfolgreicher Podcaster. Also hört auch mal rein bei Hossa Talk und ihrem Künstler-Podcast Cobains Erben. Beide Podcasts machst du zusammen mit Gofi Müller. Und du bist vor allem, das ist für diesen Podcast wichtig, ein Serien-Nerd der Extraklasse, ein Kenner der Popkultur und Filmwelt, jemand, der vor dem ersten Gespräch, das ich mit dir geführt habe, hast du mir 50 Lieblingsserien durchgemailt. Da wusste ich, das ist Champions League. Ich verneige mich, Jay, vor deiner Expertise und freue mich sehr, dich wieder dabei zu haben. Worüber sprechen wir denn heute?
Ja, nur kann ich noch mal kurz anmerken, das Schöne ist ja, dass wenn ich mal zu so einem Podcast eingeladen werde, wo es um Serien und solche Dinge geht, dass endlich mal all diese Stunden, die ich mit Filmen und Serien verbringe, irgendwie auch eine Berechtigung finden.
Genau. Du kannst das ab jetzt als Arbeitszeit aufschreiben.
Genau. Wenn ich das noch vergütet kriegen würde, das wäre nicht schlecht. Ja, wir sprechen heute über The Walking Dead. Eine wirklich sehr spannende, ja nun auch schon durchaus sehr bekannte Zombie-Serie.
Ja. Zombies, also heute wird es ein bisschen gruselig, The Walking Dead. Kannst du mal so die grobe Idee der Serie, das Ganze ist ja angewachsen inzwischen auf 10 Staffeln, die 11. ist in the making oder so.
Genau.
Also kannst du mal die grobe Idee der Serie skizzieren?
Ja gut, also es ist quasi klassisches Zombie-Apokalypsen-Interieur, also sozusagen, ne? Es ist, am Anfang lernen wir unseren Helden Rick Grimes kennen, das ist ein Polizist und so weiter, und der wacht eines Morgens im Krankenhaus auf und stellt fest, die Welt um ihn herum hat sich komplett verändert. Plötzlich laufen überall Untote rum, die Menschen fressen, und nun versucht er sich sozusagen auf den Weg zu machen, überhaupt erstmal rauszufinden, warum ist er überhaupt in diesem Krankenhaus, was ist da passiert und so weiter und so fort. Und dann versucht er natürlich lebende Menschen zu finden, und irgendwann findet er tatsächlich dann eine Gruppe von Menschen und auch seinen Sohn, und die schließen sich zusammen als eine Art Gemeinschaft und müssen nun eben versuchen zu überleben und in dieser neuen Situation, wo es dann irgendwann auch nicht mehr nur um die Zombies geht, gegen die sie sich irgendwie wehren müssen, sondern auch gegen andere Menschen müssen sie sich wehren, die vagabundierend durch die Gegend ziehen und irgendwie plündern und ihnen das versuchen, streitig zu machen, was sie sich mühsam aufgebaut haben. Und genau, also die Grundidee ist im Grunde, dass eines jeden Zombie-Films Menschen sind mit dem Tod konfrontiert, und zwar mit einem ziemlich fiesen Tod, der ihnen nachstellt und sie versucht aufzufressen. Und sobald sie sterben, lernen wir irgendwann, werden sie auch zu Zombies. Ne? So wie man das in den Zombiefilmen kennt. Und eben nicht nur, wenn sie gebissen werden, sondern tatsächlich jeder, der stirbt, verwandelt sich in einen Zombie, in einen Untoten.
Ja. Also wir Gell, wir schauen jetzt auf 10 Jahre The Walking Dead zurück. Also die Serie ist 2010 gestartet mit der ersten Staffel und ziemlich im Jahrestakt ist eine neue Staffel veröffentlicht worden. Das Ganze läuft noch, soll aber eben nächstes Jahr ein Ende finden, ein definitives Ende. Du hast es schon angetönt, also so Zombie-Gemetzel, Untoten, schlechte Reihen, das macht mal Spaß für so 90 Minuten oder auch für eine ganze Staffel, Serienstaffel, aber für 10 Staffeln, für zig Stunden, das Geheimnis der Serie muss irgendwie woanders liegen als in den Zombie-Schlachten, auch wenn die sicher sehr eindrücklich und muss man auch sagen filmisch sehr beeindruckend und qualitativ hochwertig dargestellt sind. Aber das ist nicht, was die Zuschauerinnen und Zuschauer 10 Staffeln lange am Bildschirm hält.
Nee, auf keinen Fall. Aber ich meine, man muss dazu sagen, es ist, ich glaube, als die Serie rauskam, im Fernsehen, ne, also ich meine, das ist ja nun kein Kinofilm, sondern eine Fernsehserie, das war damals schon relativ revolutionär und auch hat bestimmt auch den Bogen ein bisschen geweitet, was man zeigen kann an Brutalität. Ne? Es ist eine durchaus sehr brutale Serie, die wirklich das Gemetzel in Szene setzt. Also nicht nur andeutet, wie man das vielleicht früher im Fernsehen kannte, sondern tatsächlich, also es ist nichts für sanfte Gemüter, möchte ich mal sagen. Man muss ja schon ein bisschen was abkönnen, wenn man sich darauf einlässt.
Ja, also ich bin froh, dass du die Warnung noch einfügst, weil das muss man, glaube ich, schon festhalten. Das Ganze ist ab 18 freigegeben und mit gutem Recht. Also da spritzen Gedärme und Hirnmassen herum, da werden bei lebendigem Leibe Gliedmaßen amputiert und Kinder erschossen und weiß ich was. Also es ist nichts für zart beseitet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich ja so angewöhnt, beim Serienschauen so ein bisschen zu knabbern, zu snacken, zu essen, so ein Bier und ein paar Nüsschen oder ein bisschen Käse oder was auch immer. Und mir ist also mehrmals der Appetit vergangen bei The Walking Dead. Je nachdem, an welcher Stelle man sich gerade befindet, da bleibt einem die Salami im Munde stecken.
Ja, also es ist keine fluffig leichte Unterhaltung, sondern es ist sehr spannend und wie gesagt auch ganz schön brutal. Aber das eigentlich Spannende, und das darauf wolltest du ja hinaus, glaube ich, ist, ich würde sagen, wie in jedem guten Apokalypse-Film oder in jeder guten Serie dieses Genres geht es nicht in Wirklichkeit um die Zombies, sondern es geht um die Menschen, mit denen wir die Zeit verbringen, die wir kennenlernen, deren Schicksal wir verfolgen und um sie bangen und um deren Entwicklung, wie sie sich in dieser furchtbaren Situation, wie sie sich dem gegenüber verhalten, wie sie sich eben dann tatsächlich auch als Menschen entwickeln und vor allen Dingen bei The Walking Dead eben, wie sie als Gemeinschaft miteinander leben und zusammenwachsen und ihre Konflikte bewältigen, dann eben auch tatsächlich mit den noch Lebenden die Konflikte bewältigen. Und da hast du dann plötzlich Kriegsszenarien, weil da verschiedene, nennen wir sie mal Stämme, gegeneinander antreten. Und drumherum laufen Zombies und metzeln Menschen nieder. Und du denkst, habt ihr nicht genug Probleme? Habt ihr nicht einen Feind, der euch das Leben trachtet? Jetzt schlachtet ihr euch noch gegenseitig ab, um, keine Ahnung, die Macht zu haben, um die bessere Behausung zu kriegen und. Also im Grunde ist das ja das wahre Leben, ne? Jeder Mensch ist bedroht vom Tod. Wir schließen uns als Gemeinschaften, als Gesellschaften zusammen, als Familien und so weiter und versuchen, das Beste draus zu machen aus unserem Leben. Ja, und dann führen wir Kriege und gegen andere lebende Menschen, obwohl unsere Zeit begrenzt ist. Ne? Also ich sehe das ein bisschen auch als ein Sinnbild auf das wahre Leben. Das ist natürlich eine ein extremes Sinnbild, weil sich darin dann auch die Dinge besonders zuspitzen und du als Charakter, also als Mensch, der dem gegenübersteht, natürlich anders wachsen musst, als wenn das so unser normales Leben ist, wo du, keine Ahnung, morgens zur Arbeit fährst und abends wieder nach Hause kommst und weißt, ja, überall lauert der Tod. Weil der lauert ja, ja überall.
Ja, also da hast du jetzt schon eine ganz starke Übertragungsleistung gemacht. Und ich glaube, das sind auch die Fragen, die uns jetzt in dem Gespräch dann beschäftigen werden. Also nicht so sehr der Horroraspekt des Ganzen, sondern eigentlich eher dieses Setting, dass Menschen in einer Extremsituation beim nackten Überleben zeigt und ein Stück weit hervorholen will, was uns ausmacht und was vielleicht in uns noch schlummert und so weiter. Ich mache vielleicht kurz eine Klammer auf zum Anfang noch, weil The Walking Dead ja eigentlich nur das bekannteste und erfolgreichste Format eines ganzen Genres ist, das sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Also diese ganze apokalyptischen Serienformate, man spricht sogar in der Film- und auch Buchwelt von einem Apocalyptic Turn, also von einer apokalyptischen Wende. Und das ist wirklich auf Netflix und anderen Portalen ist das sichtbar und spürbar. Das ist unglaublich, wie viele Zombie-Serien, wie viele apokalyptische Serien es gibt, die eigentlich alle so nach diesem Muster gestrickt sind. Was passiert, wenn Menschen in einer Extremsituation auf sich gestellt sind, wenn es keinen Staat mehr gibt, keine zivilisierenden Einrichtungen und Institutionen, keine Kontrollinstanzen, keine Polizei, kein Militär, keine Kirche und so weiter. Was passiert dann? Oft wird dann die Menschheit dezimiert. Also wir haben noch The Hundred, eine Serie, in der 100 Menschen, sogar Ex-Häftlinge sind das, auf die unbewohnbar gewordene Erde zurückgeschickt werden, um zu sehen, ob sich's da leben lässt und dann eben sich auch gegeneinander wenden und miteinander alle möglichen Gefahren überstehen und so weiter. Es gibt The Rain, es gibt wie heißt sie nochmal? Falling Skies. Auch eine Serie, die Welt beschreibt, die dann von Außerirdischen überrannt wird und dann verkriechen sich die Überlebenden, die restlichen in die Keller und Bunker und kämpfen.
Meine Lieblingsserie dieses Genre ist ja Battlestar Galactica. Ne? Da hast du das Ganze in einem Science-Fiction-Gewand, wo die Welt ausgelöscht wird von den bösen Robotern, den Zylonen, und dann die letzten Überlebenden in dem Kampfschiff Galactica durchs Weltall treiben oder fliegen auf der Suche nach der Erde, von dem man halt gehört hat, dort kann man leben sozusagen, und dann immer wieder im Konflikt mit diesen Zylonen sind und so weiter. Also das ist nur mal nebenbei gesagt, die ist schon ein bisschen älter, das war Anfang der 2000er, aber die ist sagenhaft, die ist wirklich auch philosophisch total interessant. Also, aber egal, darum geht's heute nicht, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ich finde dieses Genre ja tatsächlich super spannend, weil, und ich glaube, das ist auch für uns heute so interessant, naja, weil wir alle wissen, dass der Klimawandel läuft, weil wir alle wissen, diese Angst in uns schlummert, was wird passieren, wenn die Meere steigen, wenn die Temperaturen steigen, wenn die Pole schmelzen und so weiter. Also sprich, diese ökologische Bedrohung, die uns ja gegenübersteht, das wird ja in solchen Serien ausgemalt. Ne? Jetzt haben wir eine Pandemie, in der wir mittendrin stecken. Etwas, was man sich seit, keine Ahnung, 100 Jahren nicht mehr vorstellen konnte. So, und ich glaube, das beschäftigt uns als Menschen.
Ja, deswegen, also ich glaube auch, das ist so vielleicht die realistische Hintergrundfolie, die solche Serien auch so faszinierend machen, die uns so packen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Natürlich, es ist auch spannend, es ist auch gruselig, es ist auch thrillermäßig und so, aber doch der Erfolg dieses Genres. Ich meine, The Walking Dead, die haben hunderte von Millionen umgesetzt. Also da gab es ja eine Klage der Produzenten gegen das Netzwerk, weil sie fanden, sie würden zu wenig bezahlt. Und da ging es um eine Summe von 1 Milliarde, die eben das Netzwerk den Produzenten hätte im Nachhinein auszahlen sollen. Also das ist eine Wahnsinnsgeldmaschinerie auch, die etwas zeigt von der Popularität solcher Serien und dieses Settings. Also irgendwie ist es für uns als Menschen saumäßig spannend, anderen zuzusehen, einer kleinen dezimierten Gruppe unter Überlebensbedingungen zuzusehen und quasi dieses Experiment mitzuverfolgen, was passiert, wenn so eine Handvoll Leute auf sich allein gestellt sind.
Ja? Genau, wenn die Zivilisation wegbricht.
Ja, ja, ja. Und das ist, und eben jetzt Klimaerwärmung oder so eine Pandemie, das sind jetzt so ganz reale Szenarien, in denen man dann merkt, ah ja, jenseits von Zombies und Untoten und fleischfressenden Monstern, das ist eigentlich eine Bedrohungslage, die, in der wir uns auch wiederfinden.
Ja. Genau.
Lass uns mal einsteigen und lass uns mal über Hoffnung sprechen. Also ich habe das Gefühl, Hoffnung ist ein ganz zentrales Motiv in der Serie. Ich habe zwar von einem Autor gelesen, der, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Büchern zu The Walking Dead, die Philosophie von The Walking Dead und so weiter. Also das wurde auch in die Richtung ausgeschlachtet oder eben reflektiert.
Man kann vielleicht noch kurz erwähnen, dass das ist ja ursprünglich eine Comic. Verfilmung, ne? Also es ist eine Comic-Reihe, Graphic Novels, wie heißt der Autor nochmal?
Kirkman heißt er.
Richtig, genau.
Genau, der richtig. Hat die, der ist eigentlich der Schöpfer dieser Idee und nach ihm, nach seinen Comics bewegen sich auch die Inhalte der Serie. Es gibt ja auch eine richtige Fangemeinde, die sind quasi fundamentalistisch eingeschworen auf diese Comics und haben es also mittels Petition geschafft, den Produzenten der ersten 8 Staffeln abzusetzen, weil sie in der 8. Staffel Abweichungen von der Comicvorlage festgestellt haben.
Echt, war das so?
Ja, dann haben die ab der 9. Staffel gab es dann einen anderen Produzenten, weil eben der andere bei den Fans in Ungnaden gefallen ist. Also
ist ja Wahnsinn, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, ja. Egal. Das ist so ähnlich wie die Nachfolgschaft von Game of Thrones, also die Fans von Game of Thrones. Das ist auch, das gibt dann quasi religiös fundamentalistische Gemeinschaften. Ja, aber zurück zum Thema Hoffnung. Also ich glaube, das ist ein Motiv, das ganz, ganz prominent ist in der Serie. Die Ausgangslage ist absolut hoffnungslos oder absolut devastating, verzweifelnd. Überall droht der Tod und diese Gruppe ist unterwegs und sucht nach einem sicheren Hafen, sucht nach einem Ort, an dem man sich niederlassen kann. Eine Frau ist schwanger in der 1. Staffel und muss einen Ort finden, wo sie ein Kind gebären kann und so weiter. Also man sucht irgendwo ein Zuhause. Und es ist immer so ein bisschen dieses Spiel, Hoffnungen werden geweckt, man hört Gerüchte, ja da in Atlanta, da gibt's quasi eine Kolonie von Überlebenden, da lässt sich's gut überleben, da lässt sich's gut sein und dann zerschlagen sich diese Hoffnungen wieder und dann gibt's ein neues Gerücht und so und eben der Autor, den ich erwähnt habe, der hat geschrieben, also Hoffnung wird in The Walking Dead nur zur Sprache gebracht, um sie im nächsten Atemzug zu zerschlagen. Hast du das auch so gesehen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja schon eine sehr düstere Deutung. Ich meine, die ganze Serie ist natürlich düster, also hat einen sehr düsteren Ton. Das ist nicht lustig, was wir da zu sehen kriegen. Aber ich würde sagen, naja, ich meine, also unter der Definition müssten wir unser gesamtes Leben als ein hoffnungsloses Leben definieren, weil du wirst geboren und du kämpfst um die Dinge, die du irgendwie erreichen willst und keine Ahnung, hast einen Beruf und eine Familie und irgendwann stirbst du. Also irgendwann sterben alle.
Ja.
Also sprich, und so ist es hier natürlich auch, dass die Charaktere sind nicht sicher. Also das finde ich ja auch das Gute an der Serie, dass du wirklich nicht, also normalerweise früher war das ja so, dass du wissen konntest, okay, hier Charakter XY, der ist der Hauptcharakter, muss ich mir keine Sorgen machen, der wird es schaffen. Und eben, das macht man heutzutage zum Glück, finde ich so, weil das viel realistischer ist, dass wirklich Menschen irgendwann sterben, die dir sehr ans Herz gewachsen sind und wo du eigentlich denken würdest, die müssten safe sein. Sind sie aber nicht. Wie im wahren Leben auch. Also dieser Autor, ja, ich weiß schon, was der meint, weil sich in so einer Serie natürlich das verdichtet. Und du nicht 70 Jahre hast, bis jemand stirbt. Aber hey, keiner ist sicher. Der Tod wartet um die Ecke auf jeden von uns. Und wenn man erstmal, keine Ahnung, ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann hat man auch schon den einen oder anderen oder die eine oder die andere verabschieden müssen. Also ich will damit sagen, ja, das ist zusammengespitzt und das spielt natürlich mit den Hoffnungen und auch mit denen, die enttäuscht werden. Aber ich finde das eigentlich relativ realistisch. Und in dem Zeitraum, den es dann aber gibt, wo man dann Hoffnungen entwickelt und an Dingen arbeitet, ja, da passiert ja auch was. Ne? Also ich meine, ich würde nicht sagen, dass das alles egal ist, was in der Serie passiert. Immer geht alles kaputt. Nein, da entwickeln sich schon Dinge, Beziehungen und so weiter. Aber ja, man hat mit herben Verlusten zu kämpfen.
Ja.
So ist das.
Also du würdest quasi sagen, alleine der Todeshorizont, alleine die Wahrscheinlichkeit, dass man bald sterben wird, ist noch kein Grund, der Serie oder dem Leben keine Hoffnung mehr zuzuschreiben.
Nein, ich finde ja sozusagen gerade so stark, ne? Du hast diese Charaktere, die wirklich in einer unglaublich verzweifelten Situation sind. Die Zivilisation, wie gesagt, hat aufgehört zu existieren. Aber darin, also nun könnte man ja sagen, ja, was gilt's? Okay, wir ziehen durch die Gegend, marodierend, vergewaltigen, was uns vor die Flinte kommt, machen sozusagen ununterbrochen Party. So, quasi Tanz auf dem Vulkan irgendwie. Mhm. Aber nein, diese Gruppe von Menschen, diese Kolonie, die möchte das Leben erhalten. Die möchten sozusagen daran arbeiten, nicht unterzugehen, sondern in dieser schwierigen Situation sowas wie Werte und Beziehungen und Freundschaft und Liebe zu würdigen und ernst zu nehmen. Ne? Also, und das ist, finde ich, sehr hoffnungsvoll. Und natürlich gibt's immer wieder Rückschläge. Wie gesagt, wie im wahren Leben auch. Also, aber die Menschen raffen sich immer wieder zusammen und sagen, nein. Der Tod kann nicht das letzte Wort haben. Wir wollen sozusagen eine Alternative leben. Ne? Wir wollen sozusagen in dieser schrecklichen Situation zeigen, dass wir immer noch Menschen sind und dass wir menschlich sind und dass wir zueinander stehen und dass wir versuchen, auch wenn das Vertrauen schwierig ist, auch zu anderen Tribes und so weiter, das Vertrauen schwierig ist, aber wir wollen daran arbeiten, dass das irgendwie funktioniert. Wie gesagt, also ich finde, dass lässt sich schon alles sehr, sehr gut auf das normale Leben übertragen. Und darin, ne, das ist ja ein Existenzkampf, entwickelt die Serie immer wieder Hoffnungsvolles. Und da finde ich das Urteil dann zu harsch. Ja. Also ob das Leben nicht letzten Endes genau das hat. Also unser aller Hoffnungen werden immer mal wieder enttäuscht und wir müssen damit lernen umzugehen und irgendwie unserem Leben eine neue Richtung geben unter Umständen und die Dinge neu angehen. Und die Frage ist, wie gesagt, lassen wir uns davon überrollen oder machen wir weiter?
Ja.
Und The Walking Dead zeigt, ja, es ist nicht egal, ob du, wie du damit umgehst, ob du zum marodierenden Gangster wirst oder ob du weiterhin daran glaubst, etwas aufzubauen, dass sich das lohnen wird.
Ja, also jetzt hast du ein paar ganz, ganz zentrale Stichworte meines Erachtens schon genannt. Du hast auch vom Menschlichen gesprochen, dass wir menschlich bleiben oder menschlich werden in dieser Situation. Darum dreht sich ja eigentlich der ganze Plot. Und das Interessante, was du jetzt zum Schluss auch angetönt hast, es gibt eben Veränderungen der Charaktere. Das ist übrigens nur kurze Klammer, das ist auch eine Parallele zu Game of Thrones. Also bei Game of Thrones hast du ja auch dieses Phänomen, dass dir die liebgewordenen Figuren plötzlich wegsterben und du stehst auf in deinem Wohnzimmer und denkst, ja, das ist jetzt aber nicht wahr, den können die doch nicht sterben lassen. Und das geht bei The Walking Dead auch so. Und das zweite eben, die Entwicklungen der Charaktere, dass Leute, die in einer ganz bestimmten Weise zum Beispiel ganz sanftmütig und friedliebend vorgestellt, eingeführt werden, sich im Verlaufe der Staffeln dann zu blutrünstigen Zombiejägern entwickeln und so. Also du hast diese Verwandlungen und ich finde das noch spannend, weil so in der zweiten Staffel, glaube ich, oder in der dritten, da wird den Leuten klar, den Protagonisten, dass eben jeder Tote sich in einen Untoten verwandelt, nicht nur diejenigen, die von Zombies gebissen werden. Also da taucht dann der Slogan auf oder der Ruf Everybody Turns, also jeder verwandelt sich. Und man könnte das so ein bisschen auch anwenden eben auf die Überlebenden selber, also auch die verändern sich im Verlaufe der Geschichte, im Verlaufe der Staffeln. Manche zum Guten, manche zum Schlechten, manche einfach in eine Richtung, die man nicht erwartet hätte, aber die vielleicht schwer zu bewerten ist. Aber es ist fraglos auch so, dass Dinge auch absterben bei den Leuten. Eben das Menschliche, das du erwähnt hast, das dann irgendwo verloren geht. So dieser Rick Grimes, der ja im Zentrum steht, der ersten 9 Staffeln, ist eigentlich immer so grundsätzlich hilfsbereit und glaubt irgendwo noch an den Menschen. Und dann gibt's eine Szene, wo er an einem Wanderer vorbeifährt mit dem Auto und dieser Hiker will unbedingt von ihm mitgenommen werden, weil er natürlich in einem Wald voller Zombies sich befindet. Und der Grimes fährt einfach stumpf vorbei. Und auf dem Rückweg sieht man dann die blutigen Überreste dieses Wanderers, den hat's quasi auf 30 Metern haben, die den verschmiert da am Boden lang. Und Grimes fährt völlig ausdruckslos an ihm vorbei. Und da spürt man, er ist nicht bereit gewesen, diesem Fremden das Vertrauen nochmal zu schenken, weil es vorher so enttäuscht wurde.
Ja. Genau. Also du hast sozusagen in dieser zugespitzten Situation auch immer wieder die Frage, wie will ich leben? Also woran will ich mich orientieren? Wer möchte ich sein? Ne? Und diese Charaktere kämpfen mit ihren eigenen Dämonen. Sie kämpfen mit den Dämonen der Zombies sozusagen und mit den Dämonen der anderen Menschen. Ne? Und die große Frage, die Serie eben tatsächlich meines Erachtens stellt, ist, wer ist der Mensch? Also wie, oder zugespitzt gesagt, die Serie an uns stellt, an uns die Zuschauer, nicht nur, wie würdest du dich verhalten, sondern wer bist du? Wie willst du leben? Wie willst du dich entwickeln? Wie willst du mit deinen Dämonen umgehen? Mit deinen Rückschlägen? Mit deinen Verletzungen? Mit dem, wo dir das Leben Steine in den Weg schmeißt? Und so weiter. Also, das finde ich sozusagen gerade, und darauf wird meines Erachtens, und das wird auch sehr intensiv beleuchtet, ne? Also dieser ganze Zombie-Kram, der ist eigentlich würde ich sagen, Staffage. Das ist bloß das Setting. Eigentlich geht es um diese Menschen und die Frage, wer sind die und wer wollen die werden? Oder ja. Wer werden die?
Ja.
Vielleicht eher noch so, wer werden die? Weil wer wollen die werden, das ist natürlich nicht immer, also ne, wie entwickeln die sich so?
Ja, genau. Also der Comic-Zeichner, der Schöpfer von The Walking Dead, der hat seine Geschichte mal beschrieben. Er hat gesagt, The Walking Dead, das ist ein Menschheitsdrama, bei dem im Hintergrund noch Zombies herumlaufen.
Genau, ja. Sehr gut. Genauso. Es ist eigentlich eine Dramaserie.
Ja.
Ne? Ja. Man könnte sagen, eine Art Familiendrama. Also wenn du diese Gruppe als Familie sehen würdest.
Ja. So. Ja, genau. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen so oszilliert zwischen wer wir sein wollen und wer wir halt werden unter dem Eindruck des Lebens. Habe ich dich da richtig verstanden? Du würdest sagen, das ist so ein bisschen eine ambivalente Sache. Einerseits haben wir selber einen gewissen Einfluss darauf, was das Leben mit uns machen kann, also wohin wir uns entwickeln. Und andererseits muss man auch zugestehen, es gibt eben Dinge, die uns nachhaltig verändern, die wir irgendwo nicht in der Hand haben. Also ich denke jetzt an Tragödien, an Geschichten, die ich auch als Pastor erlebt habe in der Gemeinde, wo Menschen Dinge miterleben, mit ansehen müssen. Da spürt man, das hat sie nachhaltig verändert. Und das ist so dieses, also ich habe das vorhin rausgehört, so ein aktives Moment, aber auch ein Stück weit ein passives Moment.
Ja, natürlich. Du bist ja, also es gibt die Augenblicke, wo man sich entscheiden kann, will ich mich so verhalten oder so, ne? Und dann gibt's die Momente, wo du vom Leben oder von Situationen überrollt wirst, so wie das auch in dieser Serie natürlich sehr anschaulich dargestellt wird. Und du dich verhältst. Also du natürlich auf das zurückgreifst, was da ist, und du dich irgendwie verhältst und damit umgehst, aber auch ein Stück weit davon halt geprägt wirst. Und du dann, ne, du hast das ja gerade schön, oder nicht schön, sondern recht schauerlich beschrieben, in eine Situation kommst, wo du merkst, dein Vertrauen ist so oft missbraucht worden. Jetzt vertraust du nicht mehr. Und du fährst an jemandem vorbei, dessen Todesurteil das dann ist, ja, sozusagen.
Weil du nicht mehr kannst. Du kannst.
Ja, genau. Also die ja. Ne, ich meine, und das kennen wir ja auch, vielleicht nicht immer ganz in so existenzialistischen Dingen, aber dass wir manche Dinge irgendwann als Menschen, also als ich, als Jay, fallen mir schwerer als, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so, weil man Erfahrungen gemacht hat, weil die einen nicht unberührt lassen. Also das Leben lässt einen ja nicht unberührt. Ne, deswegen, man hat Entscheidungsspielraum, ja, aber dir passiert auch das Leben, und das ist dann nicht immer, du wirst nicht gefragt, ob du in eine Zombie-Apokalypse möchtest oder nicht. Du wirst nicht gefragt, ob dein Partner beim Autounfall sterben soll oder nicht. Sondern solche Dinge passieren und du musst damit irgendwie umgehen. Mhm.
Und dann ist, wie wir uns das dann denken oder was wir dann erwarten, hängt sehr, sehr stark von unserem Menschenbild ab. Das ist so die Frage, die hast du jetzt ein paar Mal schon angetönt, und die liegt meines Erachtens unter diesem ganzen Genre der apokalyptischen Serien, diese Frage eben, wer ist der Mensch, wenn man ihn unkontrolliert walten lässt, wenn man ihn in eine Umgebung gibt, wo er eben nicht mehr von der Zivilisation gezähmt ist und so. Und ich glaube, es gibt so diese Vorstellung, die ist tief verankert im Bewusstsein vieler Menschen. Thomas Hobbes hat das mal geprägt in diesem Buch Der Leviathan, so diese Vorstellung, der Mensch ist eigentlich ein wildes, egoistisches, eigensüchtiges, Arschloch, sage ich jetzt mal. Hobbes hat das wahrscheinlich nicht so gesagt, aber und das Einzige, was ihn eigentlich zähmt und das Einzige, was unser gemeinsames Überleben sichert, ist eine ganz dünne Schicht an Zivilisation, die über diesem egozentrischen, gemeinen, egomanischen Wesen aufgezogen wird. Und jetzt diese Serien spielen das Experiment durch, was ist, wenn diese zivilisatorische Haut, wenn man die abzieht, was kommt dann raus? Genau. Und das Spannende ist eben, dass es ganz verschiedene Konzepte gibt, sich den Menschen so zu denken, dass man eben, dass es die Erwartung gibt, jeder geht auf jeden los, das Recht des Stärkeren, Evolutionsprinzip von seiner schlechtesten Seite gefasst, also der Rücksichtsloseste setzt sich durch, oder es kommt zu einer Welle an Solidarität, an Freundschaft, an Hilfsbereitschaft. Beide, zwischen diesen Extremen bewegt sich das Menschenbild in unserer Zeit irgendwo, gell?
Ja, und ich meine, du hast ja sozusagen, also ich würde auch tatsächlich sagen, irgendwie ist an beidem irgendwie was dran. So, ne? Ich meine, es gibt ja auch die ganz realistische Erfahrung, dass, keine Ahnung, Trauma Menschen verrohen lässt. Ne? Es gibt ja diese Kriegsgeschichten, ne? wo dann Soldaten wirklich im Blutrausch eben tatsächlich vergewaltigende Horden durch die Gegend ziehen und sie kennen keine Grenzen mehr, nichts. Da wird niedergemetzelt, was vor die Flinte kommt und so weiter. Und du dann, keine Ahnung, später diese Menschen sich fragen, was war da mit mir los? Also alles ist weggebrochen. Und nun würde jemand wie Hobbes wahrscheinlich sagen, da ist das wahre Ich durchgebrochen. Das würde ich nicht so sehen. Ich würde sagen, da ist ganz viel Trauma passiert und da ist ganz viel Not und man muss sich irgendwie dicht machen und schützen und alles von sich fernhalten und dann zählt plötzlich nur noch das Recht des Stärkeren, ne? Dass du um das nackte Überleben kämpfst und sagst, es ist jetzt alles egal, ich nehme mit, was ich kann und ich baller nieder, wen ich niederballern kann. So, ja. Also ich glaube, die Dimension darf man nicht vergessen. Die beantwortet jetzt noch nicht deine Frage sozusagen, ist der Mensch gut oder schlecht? Aber das ist zumindest eine Dimension, die da, denke ich, ganz dick mit reinspielt und die zumindest auch erklärt, also ist wirklich nur die Zivilisation das Einzige, was den Menschen daran hält? Oder von mir aus der Glaube oder irgendwie sowas. Manchmal hört man so Predigten, die dann sagen, ja, und wenn die Menschen keinen Gott mehr haben, dann haben sie auch keine Moral mehr. Und dann ist irgendwie so die Vorstellung da, dass sobald jemand quasi den Glauben verlässt, er dann plötzlich eben zu einem marodierenden Tier wird, was nur noch egoistisch ist. Und die meisten Atheisten oder Menschen, die mal Christen waren oder Gläubige waren und dann Atheisten werden, sagen immer, nö.
Ja.
Nö. Das ist manchmal mir ein bisschen zu einfach erklärt. Nur die Gesellschaft oder nur die Religion, nur die Moral hält sozusagen das Tier im Käfig.
Ja, ja. Also und da ist ja eben, so wie du das vorhin gesagt hast, da ist ja dann immer noch die Vorstellung am Werk, der Mensch an und für sich, wer der Mensch im Wirklichen ist, zutiefst ist, das ist etwas, wovor einem nur grauen kann. Und da eben im Krieg, wenn die vergewaltigenden und mordenden Horden umgehen, da wird deutlich, was der Mensch an und für sich wäre. Und das glaube ich inzwischen nicht mehr, aber ich finde das theologisch extrem interessant und auch wahnsinnig wichtig, das zu durchdenken und zu besprechen, wer ist der Mensch eigentlich wirklich? Wenn das, was da in Vietnam oder wo auch immer zum Vorschein kommt, wenn das wäre, was der Mensch wirklich ist, das wäre ja sowas von absolut fatal, hoffnungslos, niederschmetternd, weil dann wären wir das ja. Man könnte doch das Ganze auch umdrehen und sagen, in solchen Situationen wird gerade korrumpiert, unterlaufen, durchgestrichen, was der Mensch eigentlich ist, was ihn zutiefst auszeichnet. Also
ja.
Ich lese gerade ein Buch von Rutger Breckmann, das für mich jetzt wahnsinnig hilfreich geworden ist, weil ich ein bisschen mit diesem auch unter theologischen oder ich sage jetzt mal unter christlich-kirchlich sozialisierten Bedingungen mit einem recht negativen Menschenbild aufgewachsen bin. Und, der Autor Rutger Breckmann, das ist so dieser junge Blonde, der in die Medien gekommen ist, als er in Davos am Weltwirtschaftsforum den Reichen und Mächtigen die Kappe gewaschen hat, der hat dieses Buch eben mit dem Anliegen geschrieben, zu zeigen, auch empirisch nachzuweisen, sozialpsychologisch und so weiter, dass der Grundimpuls des Menschen eben ein guter, ein empathischer, ein wohltätiger, ein solidarischer Impuls ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt als Hörbuch mir reingezogen. Das ist ein bisschen wie eine spirituelle Übung. Also das ist quasi stille Zeit, wie man bei den Evangelikalen gesagt hat. Stille Zeit auf meinem Fahrrad, da höre ich mir dieses Buch an und merke, wie gut mir das tut, diese Bestärkung darin, eben vom Menschen nicht das Schlechteste, sondern etwas Gutes zu erwarten.
Ja, ich würde sagen, also ich persönlich habe da, glaube ich, so eine Zwischenposition irgendwie. Also ich kenne genau dieses sehr negative Menschenbild, was es gerade in bestimmten christlichen Kreisen gibt, auch sehr gut. Das hat auch meinem Leben wirklich sehr geschadet, möchte ich mal sagen. Ne? Da so dieser Satz von Paulus: Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. So, ne? Das drückt das deutlich aus und das wird auch von manchen christlichen Kreisen eben auch sehr betont, um deutlich zu machen, warum Jesus Christus sterben musste, ne? Also weil der Mensch so verroht ist, dass der kann sich nicht selbst erlösen, er muss erlöst werden. Und da muss man sagen, also es gibt sozusagen, wenn man aus gläubiger Perspektive guckt, kann man schon Gründe finden, warum man dieser Ansicht ist. Mhm. Ich finde, Jesus selber geht aber mit den Menschen ganz anders um. Also ich finde, Jesus selber, da sieht man nicht dieses ganz finstere Menschenbild, sondern der traut denen was zu.
Ja.
Keine Ahnung, da ist die Ehebrecherin, die er vor der Steinigung bewahrt. Und danach sagt er zu ihr, ja, geh nach Hause und mach's nicht wieder. Also der glaubt daran, dass die was besser machen kann. So. Der ruft diesen Zolleinnehmer, der auf dem Baum sitzt, ja, den Zachäus, und sagt, hey, komm mal runter, ich will mit dir essen. Und die Zolleinnehmer damals waren die verrufenen Menschen, so. Und dann geht er mit dem nach Hause und isst mit dem. Und irgendwann kommt dieser Zachäus auf die Idee und sagt, boah, ich habe in meinem Leben eine Menge Scheiß gemacht. Ich will das besser machen. Ich will das ausbügeln.
Ja.
So. Und also Jesus sieht die Möglichkeit. Und das finde ich, sieht man immer wieder. Also der geht nicht davon aus, dass der Mensch nichts Gutes tun könnte, glaube ich. Für mich ist das, was Paulus da beschreibt, das ist für mich so eine Art dogmatischer Unterton. Aber der sagt, also wenn man den zu sehr betont, dieses, es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, alle sind abgewichen, ne, jeder ist verdorben. Wenn das das Einzige ist, was du betonst, ja, dann ist der Mensch wirklich ganz, also dann ist mit dem Menschen nichts anzufangen. Und ich würde sagen, okay, als eine Art dogmatische Prämisse, der Mensch muss erlöst werden, ne? Also er kann sich nicht selber zurechtrichten. Er braucht Gott irgendwie. Ja, das kann ich verstehen. Aber dann ist es nur eine Seite der Medaille. Ich finde, da Jesus macht die andere Seite deutlich und keine Ahnung. Also ich habe eine Zwischenposition, glaube ich. Also ich würde, der Mensch ist schon zu verdammt viel Furchtbarem fähig. Das stimmt nun auch. Und er ist schon auch zu einer ganzen Menge Egoismus fähig. Und auch nicht nur in Extremsituationen. Also von daher, ich weiß es, ich habe das Buch ja nicht gelesen. Das wäre dann auch nochmal spannend. Also ne, aber so eine rein Aititai Hoffnungsperspektive auf den Menschen fände ich, oder das sehe ich in der Welt auch nicht.
Ja, persönlich. Ja. Also ich habe auch gemerkt, dass mir das vor allem gut tut auf dem Hintergrund eines eben sehr negativen Menschenbildes, das sich bei mir dann auch theologisch irgendwo verdichtet hat. Das hat mir eingeleuchtet. Ich habe das sogar philosophisch noch mit Nietzsche und anderen verbunden. Der Wille zur Macht, am Ende des Tages wollen wir uns alle dem anderen gegenüber durchsetzen und unseren Willen den anderen aufdrängen und so. Und diese Dimension, das ist ja das Verrückte, wenn man das mal gefressen hat, dann sieht man das auch überall. Weil das gibt's ja wirklich, weißt du, und das, man hat dann auch eine Linse aufgeschraubt, die eben fokussiert ist auf solche Geschichten, die diese These bestätigen. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, hier ein Gegengewicht zu haben. Ich glaube, schlussendlich theologisch würde ich auch das Ganze in der Schwebe halten und sagen, es steht auf jeden Fall noch nicht fest, was wir sein werden. Aber es steht eben auch nicht fest, dass wir einfach absolut verdorbene Sünder sind, die nichts als den Tod verdient haben. Das finde ich schwierig. Du hast vorhin gesagt, ja, man muss irgendwo Gott mit einrechnen. Ich denke mir das dann so, dass eben halt die ganze Welt erfüllt ist, im Alten Testament heißt es von der Herrlichkeit des Herrn, die ganze Welt erfüllt ist von der Gegenwart Gottes, von der Zuwendung Gottes, und dass eben aus dieser Zuwendung heraus Menschen jeder Religion und jeder Weltanschauung auch zu wahnsinnig viel Gutem und menschenfreundlichem fähig sind, dass man das dann wenigstens nicht auf das Christentum und die Kirche, weißt du, ich kenne das noch, dieses Denken. Ich habe eine Zeit lang sogar theologisch wirklich gerungen mit dem Gedanken, ja, aber ist es denn möglich, überhaupt einem Nicht-Christen, einem Gandhi oder wer auch immer, überhaupt echte Nächstenliebe zuzugestehen? Oder müsste man das grundsätzlich verdächtigen und sagen, nee, bevor der nicht im Schoß der Kirche gelandet ist oder das Evangelium gehört hat oder so, ist er gar nicht fähig zu lieben. Und im Nachhinein schäme ich mich und für diese Haltung oder für diese Idee überhaupt und sehe auch, wie klein sie Gott eigentlich macht.
Ja. Und ich meine, das Problem, wenn man diese sehr negative Sicht auf den Menschen hat, ne? Diese ganz finstere Anthropologie. Die Bibel startet ja anders. Die Bibel startet mit dem Zuspruch, du bist als Ebenbild Gottes geschaffen.
Ja, ja.
Und der göttliche Geist, also der göttliche Funken ist in dich hineingeblasen. So, Schöpfungsbericht, ne? Also damit startet die Bibel, nicht mit dem Sündenfall. Sondern also erstmal ruft sie aus, was Gott in dem Menschen sieht. So. Und ja, dann gibt's Probleme und es läuft nicht alles rund und der Mensch muss sich damit zurechtfinden, dass es eben auch diese anderen Kräfte in ihm gibt. Neid, Ärger, Hass, Zorn und so weiter, ne? Also ich meins mir und so. Ja, ja, natürlich, da nimmt die Bibel dann auch kein Blatt vor den Mund. Aber der Anfang ist eben, du bist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und ich finde, egal wie du es drehst, und natürlich solche Theologien, die da ein sehr dunkles Menschenbild haben, die sagen das schon auch. Ja, ja, der Mensch ist zum Ebenbild Gottes geschaffen, aber dann ist er gefallen und blablabla. Und am Ende bleibt von dem Ebenbild Gottes nichts mehr übrig. Und der Mensch ist einfach nur noch ein finsteres Wesen. Und ich finde, damit wird man dem, wie die Bibel auf den Menschen guckt, nicht gerecht. Also die Bibel ist sehr realistisch. Sie beschönigt das nicht, nein. Aber sie sieht eben tatsächlich beides. Also ich finde es eigentlich ganz gut, wie die katholische Kirche das löst. Ich bin ja nicht katholisch, deswegen kann ich das so einfach sagen. Die nimmt beides an. Im Menschen ist ein göttlicher Funke. Der Mensch kann Gutes tun. Aber der Mensch kann sich nicht selbst erlösen, weil er eben tatsächlich auch gefangen ist in seinen Begierden, in seinen Verstrickungen und so weiter. Also da wird das quasi parallel gedacht. Aber ja. Aber damit muss man nicht, sobald jemand etwas Freundliches tut, sagen, na, da steckt garantiert Egoismus dahinter.
Ja, oder ja. So.
Ja, eben. Oder also man muss Menschen nicht ständig was unterstellen, was du mit diesem negativen Menschenbild eigentlich machen musst.
Genau, das ist das Problem, dass dann diese Perspektive oder diese Sicht der Verdächtigung des anderen so Einzug hält und dass man dann eigentlich dem anderen nicht wirklich etwas Gutes zutraut. Und letztlich, also ich finde das auch gut, diese Polarität, aber ich denke, man muss sie 90 Grad drehen. Man muss sagen können, das Gute, das Gott ebenbildliche, das Empathische, das muss grundlegender sein als das andere, weil sonst geht ja auch die ganze Sündentheologie nicht mehr auf. Wenn wir einfach Sünder sind, Punkt, wenn das tiefste, wesentlichste ist, was es über uns zu sagen gibt, ja, dann würden wir ja in der Veränderung oder in der Erlösung oder was, wie die Kirche das auch immer genannt hat, würden wir ja quasi von unserem eigentlichen Wesen entfernt. Wir würden ja vergewaltigt quasi zu Menschen, die etwas werden, was sie eigentlich gar nicht sind. Und das ist ja eine ganz furchtbare Vorstellung. Also man muss doch sagen können, dass die Gegenwart Gottes uns mehr zu den Menschen macht, die wir im Gedanken Gottes sind und nicht uns quasi irgendwie umstülpt und gegen unser eigentliches verdorbenes Wesen uns umprogrammiert oder so. Das wäre ja auch eine ganz kranke Vorstellung.
Ja, ganz genau. Und also dieser Satz, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, der mag als dogmatischer Unterbau irgendwie seine Berechtigung haben, aber der kann einfach nicht. Also das Leben ist nochmal anders. Da gibt es Dinge, die helfen und es gibt Dinge, die zerstören. Und es gibt Dinge, die machen heil oder die trösten. Und es gibt Dinge, die zerfetzen. Also ich will damit sagen, da muss es einen Unterschied geben. Das ist einfach Quatsch. Und der verwischt sich meines Erachtens, wenn du nur auf die Schlechtigkeit des Menschen pochst, damit du eine theologische Rechtfertigung hast, dass dein Erlöser an einem Kreuz sterben muss. Also das ist sozusagen das ist ja der Kniff dabei. Deswegen macht man das.
Also, so, aber ich sehe das wirklich ganz ähnlich und ich denke auch, um den Bogen jetzt zur Serie zu The Walking Dead zurückzuspannen, das wäre auch letztlich eine ganz langweilige Serie, die keine zweite Staffel gekriegt hätte, wenn einfach alle Menschen sich nur gegeneinander wenden und sich nur abmetzeln würden, dann hätte einfach die ersten paar Episoden hätte gar keiner überlebt. Und das wäre auch nicht spannend. Das Spannende ist ja, dass es Freundschaften, Gemeinschaften gibt, dass man Vertrauen wagt und es dann bereut vielleicht, dass man vertraut hat, weil sich der andere als ein Feind erwiesen hat, aber dass es sich dann auch wieder bestätigt, weil man die Familie erweitern konnte um ganz wertvolle Menschen, dass man, also diese ganzen Spannungen ergeben sich ja nur daraus, dass der Mensch, dass die beteiligten Protagonisten eben nicht nur verdorben, schlecht und egoistisch sind, sondern eben auch Solidarität suchen, auch empathisch sich zeigen, auch sich für andere sogar aufopfern. Es gibt ganz viele Szenen, in denen deutlich wird, dass Menschen sogar bereit sind, für andere ihr Leben zu riskieren und ihr Leben hinzugeben. Das ist ja, was die Zuschauerinnen über 10 Staffeln hinweg an dieser Serie hält. Wenn das nur ein egomanisches sich gegenseitig abmetzen wäre, da würde jeder bald mal ausschalten und die Figuren würden natürlich auch nicht überleben so lange, das ist ja klar.
Und das sehen wir ja auch im wirklichen Leben, ne? Menschen opfern sich für andere auf. Menschen springen ins Wasser, um jemanden Ertrinkenden rauszuholen und gehen dabei selber drauf. Menschen schützen ihre Kinder und so weiter. Also es gibt im Menschen auch dieses für den anderen. Das gibt es, ja. Definitiv. Und das ist nicht anerzogen oder quasi von der Zivilisation in dich auf dich draufgelegt, sondern das gibt's, glaube ich, auch als Impuls. Das gibt es auch als Impuls. Oder wenn dir jemand erzählt, was ihm Schlimmes widerfahren ist, dass du Mitgefühl hast. Das gibt es doch nicht nur bei Christen. Das gibt es doch allgemein bei allen Menschen. Ja. Nicht immer. Ja, manche Leute sagen, du erzähl mir keinen Scheiß oder tu nur so. Ja, das gibt's alles. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt auch die Erfahrung, dass ich jemanden mein Leben erzähle und er fängt an zu weinen und umarmt mich und sagt, boah, was für eine Scheiße. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? So, also ne, es ist einfach nicht so. Oder keine Ahnung, denk an Nelson Mandela, der keine Ahnung wie viele Jahre im Knast sitzt in Südafrika, weil er am Anfang einer terroristischen Vereinigung angehört hat, die Apartheid abschaffen wollte, und dann im Knast kommt er auf den Gedanken, nee, das war der falsche Weg. Wir müssen mit Barmherzigkeit leben und wir müssen uns versöhnen. Und dann, und nach wahnsinnig vielen Jahren kommt er da raus und wird der Präsident. Und dann setzt er das um und die Apartheid verliert. Also dieses System, was Menschen klein macht, nur weil sie Schwarze sind, was Menschen die Lebenschancen raubt und den Atem nimmt, wird überwunden. Ja. Es wird überwunden und es werden Situationen geschaffen, wo Versöhnung möglich gemacht wird. Das gelingt nicht immer, weil das Leben messy ist, keine Frage. Und das kann auch nicht jeder immer. Aber ich will damit nur sagen, du hast diese Beispiele, wo Menschen einen anderen Weg einschlagen und dann sozusagen ganz heilsam sind.
Ja, ja. Und ich glaube, das hat sich eigentlich, wenn man ein bisschen rauszoomt, hat sich das in der Corona-Krise auch wieder gezeigt. Auch wenn ich befürchte, dass medial die Geschichten ins Zentrum gestellt werden oder Schlagzeilen machen, wo Leute Hamsterkäufe tätigen, wo Leute sich die Augen auskratzen über irgendwelchen Klopapierpackungen und so weiter. Das geht dann viral, das macht dann Schlagzeilen. Aber der Rutger Bregmann, der hat auch in einem Interview gesagt, auf jeden Hamsterkauf kommen 1000 Pflegerinnen und Pfleger, die sich den Arsch aufreißen in den Spitälern. Also ich glaube, viele Geschichten werden nicht erzählt, Geschichten der Solidarität und der Empathie und der Nächstenliebe, die uns eigentlich sehr viel näher sind als diese impulsiven eben Hamsterkäufe oder diese egomanischen Anfälle, wo man das Gefühl hat, jetzt spitze ich die Lage zu, jetzt ist jeder auf sich selbst gestellt. So.
Ja, und zum Beispiel, ich meine, nimm doch einfach, also wir als Gesellschaft haben die Entscheidung getroffen, wir müssen, so gut es geht, die Menschen schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Krankenhäuser nicht überbelegt sind. Ja. Man sieht ja gerade in Indien, wie das aussehen kann. Wenn die Krankenhäuser so voll sind, dass die Menschen keine Betten mehr kriegen und dann jämmerlich verrecken müssen. Das ist ja furchtbar. Und ich sag mal so, also wir haben uns als Gesellschaft entschlossen und dafür zahlen wir dann einen hohen Preis. Aber das haben wir ja gemacht, weil wir füreinander sind. Also ne, es ist ja, also die ich denke dann immer, naja gut, wenn die Leute sagen, ja, so viele Leute sind doch gar nicht gestorben durch Corona. Und dann Und dann guckst du zurück zu den anderen Epidemien, spanische Grippe oder so, wo die Menschen wie die Fliegen gestorben sind. Heute wissen wir mehr, wie man damit umgeht. Und wir haben danach gehandelt. Und wie gesagt, das hat seinen Preis. Hat seinen echt hohen Preis. Aber zumindest kommen wir einigermaßen, und du sagst es, ne, die Pfleger, die sich den Arsch aufreißen und so weiter. Also, aber dahinter steht doch, dass wir füreinander einstehen wollen, dass wir sozusagen nicht wollen, dass nur die Stärksten oder die Reichen überleben, die sich's leisten können, keine Ahnung, sich in Quarantäne zu begeben oder in abzuschotten oder wie auch immer, sondern so. Also ich sehe das auch so. Die Pandemie zeigt im Positiven, wozu Menschen, was Menschen auch können.
Ja, ja, sehr schön. Also jetzt haben wir es geschafft, in einer Diskussion über eine Zombie-Serie im apokalyptischen Horizont das Gute im Menschen stark zu machen und Hoffnung zu wecken für die Menschheit in Krisensituationen. Das ist doch schon mal was. Jay, hast du noch ein Wort für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer? Wem würdest du die Serie ans Herz legen und warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe erst noch einen anderen Gedanken, den ich noch kurz nennen wollte, weil immerhin beschäftigen wir uns mit einer apokalyptischen Serie, mit einer Serie, die den, du hast das vorhin ja schön beschrieben, die sozusagen die Welt am Rand des Abgrunds zugespitzt darstellt. Und ich finde sozusagen, nochmal darauf zurückgreifend, warum diese Serien so beliebt sind, weil in uns allen die Angst schlummert, dass das schöne Kreuzfahrtschiff, auf dem wir hier trällernd uns bewegen, irgendwann sich nicht mehr so trällernd bewegen könnte, mhm. weil die Welt unter Umständen auf einen Abgrund zufährt. Und jetzt muss man dazu aber auch sagen, das ist ja auch eine sehr, sehr alte Angst. Also zu jedem Millenniumswechsel kommen die apokalyptischen Propheten aus ihren Löchern. Sobald irgendwelche schlimmen Dinge passieren, ne, Seuchen im Mittelalter oder wie auch immer, also die kommen immer, das Ende ist nah, die Welt geht unter. Und das ist ja auch ein Thema, was es auch in der Bibel gibt. Und bevor ich deine Frage dann endlich beantworte, einfach nochmal stark machen, Apokalypse ist angesagt. Apokalypse ist auch im Bereich des Möglichen, muss man tatsächlich sagen. Also wir müssen da wirklich was tun. Aber ich glaube, die Bibel möchte eigentlich mit dem apokalyptischen Bild, ne, es kommt die Stunde Null, es kommt der Tag des Herrn, es kommt das letzte Gericht. Die will eigentlich Hoffnung machen. Also die will nicht sagen, Leute, die Welt geht unter, zieht euch ins Kloster zurück, sondern die will sagen, ja, Dinge sind nicht immer leicht, aber es kommt der Tag, wo in dieser Welt, ne, die Toten werden auferstehen. Also die christlich-jüdische Auferstehungshoffnung ist ja eine diesseitige. Das ist keine jenseitige. Das ist eine für diese Welt, wo in dieser Welt die Dinge zurechtgebracht werden. Und das finde ich wichtig, wenn wir uns mit dem Thema Apokalypse und mit unseren Ängsten beschäftigen, nämlich auch mit Klimawandel und so, dass wir dort nicht blauäugig, aber hoffnungsvoll reingehen und sagen, nein, 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 das letzte Wort ist nicht gesprochen, wenn die Pole schmelzen. Klar, wir tun alles dafür, dass sie nicht schmelzen. Und wir müssen uns mit diesen Ängsten, die sich dann in so einer Serie abbilden, auch beschäftigen und so weiter. Aber ich will nur sagen, Apokalypse meint eigentlich nicht, alles wird immer schlimmer. Sondern Apokalypse meint, biblisch gesehen, eigentlich, es wird gut.
Ja.
Es wird gut.
Ja. Also, die Toten werden auferstehen, aber nicht als Zombies, ja. Da muss
nicht
man
als
in dem Zusammenhang vielleicht noch anmerken.
Genau. Nicht als Walking Dead, genau, sondern als, genau, die biblische Hoffnung ist eine sprühende, eine lebendige sozusagen, ja. Das war mir nur wichtig, nochmal zum Thema Hoffnung und Apokalypse, weil ich glaube, diese Gedanken und Ängste sind uns viel näher, als wir wahrhaben wollen, sonst wären diese Serien nicht so beliebt.
Ja, ja, sehr stark.
Okay, also wem empfehle ich The Walking Dead? Allen, die, wie gesagt, nicht ganz zart beseitet sind und die Interesse daran haben, mitzuerleben, wie Menschen sich in extremen Situationen, wie Menschen darum kämpfen, ihr Menschsein nicht zu verlieren. So. Und das ist sehr spannend, das ist sehr effektvoll, das ist wirklich cineastisch fantastisch gemacht, mit tollen Bildern, mit toller Musik, super Szenen. Wenn man nicht zu zart beseitet ist, sollte man sich das reinziehen. Man lernt über das Leben und über den Menschen schon ziemlich viel, finde ich.
Ja, sehr schön gesagt. Eine Gruppe von Menschen, die da darum kämpft, das Menschsein nicht zu verlieren. Vielen Dank, Jay, für dieses super spannende Gespräch, das uns ausgehend von The Walking Dead und apokalyptischen Szenarien zu den ganz tiefen Fragen, was ist der Mensch eigentlich wirklich, und auch den theologischen Bezügen geführt hat. Super spannend. Ihr Lieben, danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, euch nächsten Monat wieder zu sehen, wenn es wieder heißt Popcorn Culture. Und Jay, ganz, ganz liebe Grüße aus Basel von mir. Vielen Dank für das Gespräch.
Schön, dass ich dabei sein konnte. Mal wieder.
Tschüss.